Heute bei Apropos, Spannungen in Finnland.
Finland calls it hybrid warfare.
Therefore, Finland yesterday decided to close its entire eastern border for 2 weeks in order to deter Russia's hostile action.
Über 1100 Kilometer lang ist die Grenze zwischen Finnland und Russland. Seit Finnland in der NATO ist, ist die Situation an der Grenze ziemlich ungemütlich geworden.
Finland wants to send a clear message that this is not acceptable.
Tämä toiminta on saatava seis.
Die Spannungen zwischen beiden Ländern sind nicht neu. Auch Kriege hat es schon gegeben. Heute schauen wir bei Apropos zurück auf das schwierige Verhältnis zwischen den beiden Ländern. Und wir schauen führen. Wir fragen uns, was es bedeutet, dass der russische Präsident Wladimir Putin gerade jetzt seine Truppen an der finnischen Grenze verstärkt. Und zwar machen wir das mit Christoph Münger. Er ist Auslandschef von der Medien und steht jetzt bei mir im Studio auf Apropos im täglichen Podcast vom Tagesanzeiger und der Redaktion der Medien. Hallo Christoph.
Hallo Philipp.
Am Anfang der Woche haben wir gehört, dass der Wladimir Putin, der Präsident von Russland, will die Grenzen zu Finnland verstärken. Was wissen wir genau über die Aufrüstung?
Ja, er hat angekündigt, dass er Truppen um Leningrad herum, also das ist eine sehr grosse Stadt natürlich, eine russische, traditionsreiche Stadt, die nahe von der finnischen Grenze liegt. Das heisst, in dieser Gegend wird russische Truppen stationieren. Er hat vom Leningrader Militärbezirk geredet. Was er aber genau vorhat, hat er noch nicht gesagt oder nicht gesagt. Auch ist nicht klar, wie viele Soldaten er dort wirklich stationieren will. Er braucht ja die Truppen eigentlich in der Ukraine, in dem Krieg.
Einfach, dass wir ein bisschen ein Bild bekommen. Wie lang ist denn die Grenze zwischen Finnland und Russland?
Sehr lang. Also man redet von gut 1340 Kilometern. Und das ist eine Aussengrenze vom Schengen-Raum, wie auch von der Europäischen Union natürlich. Und es ist hauptsächlich eine Grenze, die durch eine unbewohnte Taiga durchführt. Also man redet von so Sumpfgebieten. Also sie sind gerade beispielsweise mit Panzer sehr schwierig zu durchqueren. Es ist auch sehr dünn besiedelt, ein sehr ländliches Gebiet. Wir müssen wissen, Finnland hat nur 5,5 Millionen Einwohner, aber etwa die Grösse von Deutschland. Die Grenzgegend ist sehr unwirtlich. Es gibt keinen natürlichen eigentlich Grenzverlauf. Also es ist nicht ein Fluss da, sondern es ist einfach eine Ebene. Und am nördlichen Ende von dieser langen Grenze stoßen wir dann auf das Dreiländereck zwischen Russland, Finnland und auch Norwegen.
Wie ist denn die Grenze befestigt bis jetzt?
Es ist eben praktisch nicht befestigt. Es hat da und dort haben sie Zäune aufgestellt, wo die vielen Migranten gekommen sind. Aber man kann 1340 Kilometer lange Grenze kann man natürlich nicht wirklich nachhaltig befestigen.
Mhm. Ein paar Übergänge gibt es, glaube ich. Und gerade am Anfang des Ukraine-Kriegs sind die ja recht wichtig gewesen, weil viele Russinnen und Russen sind dort nach Europa geflohen. Heute sind die Übergänge, glaube ich, zu, oder?
Die sind zu, jawohl. Es sind jetzt auch nicht mehr so viele Russinnen und Russen gekommen, wie gerade am Anfang des Krieges. Da war es natürlich der einfachste Weg, zum Beispiel an einer Einberufung zu entgehen. Viele Russen sind dann abgehauen, wirklich nach Finnland. Früher, während dem Kalten Krieg, war das auch schon sehr wichtig, die Grenze. Da hat es jeweils Fälle gegeben von westlichen Spionen, die in Moskau enttarnt worden sind, die dann vielleicht haben noch probiert zu fliehen und die sind dann nach Finnland abgehauen ebenfalls.
Und heute ist es einfach schwieriger, weil die Posten zu sind, oder?
Die Posten sind zu, aber es ist natürlich eine hybride Grenze. Also eben, wie gesagt, sie geht oft durch Niemandsland, sie ist sehr lang, man kann die nicht überall kontrollieren. Es ist einfach zu lang.
Du hast das Wort gerade selber gebraucht, hybrid. Hybrid sind die Angriffe von Russland, so vermutet man, gegen Finnland führt, und zwar seit Anfang Jahr. Was sind das genau, hybride Angriffe?
Ja, das sind hybride Angriffe. Man kann den Absender nicht genau lokalisieren. Also du hast gesagt, man vermutet, dass russische Angriffe sind. Die hybride Kriegsführung haben wir vor allem gesehen 2014 dort auf der Krim, wo plötzlich die sogenannten grünen Männchen auftaucht sind. Das ist da bis jetzt nicht passiert. Was aber passiert ist, dass beispielsweise eine Gasleitung, die unter See ist, verlaufen ist, die ist zerstört worden. Oder im Sommer hat es auch digitale Angriffe gegeben, also Cyberangriffe auf Infrastruktur, wie Spitäler oder auch die Zeitungsredaktion ist attackiert worden. Hybride Angriffe sind Angriffe unter der eigentlichen militärischen Schwelle.
At one of the world's coldest border crossings, Finland is accusing Russia of a cruel practice of bringing desperate, underdressed migrants from the Middle East to the Arctic and then having them ride across the border on bicycles.
Was man gesehen hat, es hat Bilder davon gegeben, dass plötzlich Migranten aus Somalia und aus dem Jemen an der Grenze zu Finnland gestanden sind.
Das sind auch hybride Angriffe, wenn man so will. Und die Migranten sind also auf Velo, so auf einem halben Mini-Velo gekommen, so ein billiges Zeug, und sind da im Tiefschnee gestanden. Es waren schlimme Bilder. Ich meine, die Leute haben Turnschuhe und T-Shirts. Es war sehr kalt und man hat vermutet, dass der russische Geheimdienst, der FSB, die Migranten wirklich an die Grenzen angekarrt hat, dass sie da sollen nach Finnland übergehen. Das ist die gleiche Strategie, die auch Weißrussland, Belarus verfolgt, wo sie die Migranten, wir erinnern uns, nach Polen geschickt hat, durch die Wälder durch oder auch die baltischen Staaten. Ich meine, die Überlegung ist klar, wo dahinter steckt, mutmaßlich von Putin. Migration ist ein Problem in Europa oder eine Herausforderung, je nachdem, wie man es sieht. Und wir sehen, dass die Migrationswelle extrem hoch ist im Moment. Es kommen sehr viele Menschen aus Afrika oder aus eben den Kriegsgebieten wie Somalia, Jemen, im Irak, aus Afghanistan natürlich und aus Syrien. Und das fordert uns raus hier im Westen. Und der Putin will genau unser System, unser westliches System stören, indem er Druck aufsetzt. Und das gibt dann beispielsweise Zulauf für rechtspopulistische Parteien wie vom Geert Wilders in Holland.
Das hat Druck von Putin. Gerade bei Finnland, das ja grösser geworden ist, das hat auch mit dem 4. April zu tun. 4. April 2023. Was ist denn passiert?
President Niinistö, Der Sauli, Ministers, Ladies and Gentlemen. This is an historic day. We welcome Finland as the newest member of our alliance.
Ja, ein historischer Tag für Finnland. Sie sind nämlich in die NATO eingetreten und hat damit Neutralität, die sie lange hatten, aufgegeben. Finnland war ja immer ein Land und ist es immer noch, muss man sagen, zwischen Ost und West. Das ist auch symbolisiert durch zwei Kirchen in Helsinki. Wer einmal dort anreist, sieht das, weil die sind wirkliche Landmarks, also Sehenswürdigkeit, die man sieht. Das ist zum einen die grosse russisch-orthodoxe Uspenski-Kathedrale. Und zum anderen der Dom von Helsinki, also die Uspenski-Kathedrale ist russisch-orthodox, die zeigt eigentlich die Ausrichtung nach Osten. Und der Dom von Helsinki ist eine lutheranische Kirche, ganz weiss, sehr schön, beide zum Anschauen auch. Und die verkörpern natürlich die westliche Orientierung von Finnland, wo jetzt natürlich ganz, ganz stärker im Fokus steht. Also jetzt ist man nicht nur in der EU, wie seit 1995, sondern jetzt seit 2023 ist Finnland auch ein NATO-Mitglied.
Warum hat sich Finnland am Schluss so entschieden? Warum hat Finnland in die NATO wollen?
Sie sind ja seit längerem schon im Westen zugeneigt gewesen. Man sieht das rein praktisch an der Luftwaffe von Finnland. Da sind vor allem amerikanische Kampfjets in der Luft gewesen. Und dann, wie gesagt, ist der EU-Beitritt gekommen, 1995, also kurz, relativ kurz nach dem Ende des Kalten Krieges. Und dann natürlich, als die grosse Wegscheide ist, der 24. Februar 2022 gekommen, der russische Angriff, der Überfall auf die Ukraine. Und man hat sich natürlich dann als nächstes potenzielles Opfer gesehen. Zumal auch Finnland natürlich eine lange gemeinsame Geschichte hat mit Russland. Nicht genau gleich wie die Ukraine, aber auch eine gemeinsame Vergangenheit. Bis 1917 war nämlich Finnland ein russisches Grossfürstentum gewesen. Und man weiß ja nicht, was der Putin so denkt mit seinem kruden Geschichtsverständnis, dass er auch Ansprüche an Finnland stellt, so wie er ja Ansprüche an die Ukraine stellt. Er sagt ja, er hat einen historischen Anspruch als russischer Präsident auf das Land. Und da ist natürlich in Finnland, in Helsinki, plötzlich sagen wir, eine Angst, ein Respekt entstanden. Man hat gesagt, jetzt muss man eine strategische Entscheidung fällen. Und man hat sich relativ kurz nach dem russischen Angriff auf die Ukraine hat man das Beitrittsgesuch bei der NATO hinterlegt. Und da damit ist eigentlich genau das Gegenteil von dem eingetroffen, weil der Putin hat weder, hat ja eigentlich weder NATO schwächen und jetzt ist NATO eigentlich um das Land erweitert. Mhm. Und Schweden sollte ja auch noch dazukommen.
Was bedeutet der Beitritt zur NATO jetzt für das Verhältnis von Finnland zu Russland?
Ja, jetzt ist man natürlich klar im Findeslager. Jetzt ist man ein Gegner von Russland, hat aber immer noch die 1340 Kilometer lange Grenze. Finnland hat jetzt ja auch in den letzten Tagen den USA Zugang gegeben zu 15 Militärstützpunkten. Also die Basen, die die Finnen bis jetzt betrieben haben, die dürfen jetzt auch die Amerikaner nutzen. Das ist natürlich ein Teil von der militärischen Zusammenarbeit, die mit dem NATO-Beitritt kommt. Wobei man muss anmerken, Atomwaffen werden also da nicht stationiert. Das ist militärisch auch nicht so wahnsinnig wichtig, weil die Atomwaffen sind ja auf U-Booten und können überall eingesetzt werden. Aber jetzt gehört natürlich Finnland, und das ist eigentlich das Wichtigste am NATO-Vertrag, zum sogenannten Artikel 5-Territorium. Das heisst, wenn Finnland angegriffen wird, müssen alle Mitglieder eigentlich das Finnland verteidigen. Also ein Angriff auf ein Land, das Mitglied ist von der NATO, ist ein Angriff auf alle. Und das ist eigentlich das Entscheidende. Das ist übrigens das, was ja auch die Ukraine will. Sie wollen ja auch Artikel 5 Territorium werden, aber das steht zurzeit noch nicht wirklich in den Büchern.
Wie war das Verhältnis vorher, vor dem NATO-Beitritt?
Ja, Finnland war neutral und natürlich eher am östlichen Lager zugeneigt, kann man sagen. Das hat sich rein durch die geografische und auch historische Situation ergeben. Man hat ja mit dem grossen Nachbarn auskommen. Es hat auch Handel gegeben. Natürlich spärlich. Früher waren das Pelz und so weiter und so fort. Aber es hat dort natürlich Handelsbeziehungen und auch sehr kulturelle Beziehungen gegeben. Ich habe die Kirchen erwähnt. Und dann hat man auch die Erfahrung vom Winterkrieg von 1939-1940, wo die Sowjetunion Finnland angegriffen hat. Das war am Anfang vom Zweiten Weltkrieg. Die Finnen haben sich gewehrt, haben aber doch Gebiet verloren. Sie sind zwar unterstützt worden von den Briten, von den Amerikanern, von Schweden und Dänemark, aber die Nachschubwege sind sehr lang gewesen. Und auch Nazi-Deutschland hat sie unterstützt. Das war eine interessante Konstellation gewesen. Aber Nazi-Deutschland hat es nicht offen unterstützt, weil es der Hitler Stalin-Pakt gegeben hat, wo sie also mit den Russen oder Sowjets, muss man sagen, verbündet sind. Wie auch immer, die Übermacht der Sowjets war riesig und die Mittel der Finnen waren beschränkt. Ich meine, es waren hier noch weniger Leute, es war noch dünner besiedelt. Und sie haben sich tapfer gewehrt. Also der Widerstandskampf der finnischen Infanteristen ist legendär. Und sie haben ja das Molotow-Cocktail nicht erfunden, aber die Brandbomben, also wo man einfach Benzin in eine Flasche leert, ein bisschen Phosphor oben drauf, oder man zündet sie an und dann schmeißt man auf den Panzer, das ist eigentlich nach ihnen benannt worden. Also sie haben den Namen erfunden, benannt nicht nach den Finnen, sondern natürlich nach dem Molotow, das war der Außenminister von Stalin.
Das heisst, das Verhältnis war schon immer recht belastet, auch wenn Finnland neutral und östlich zugänglich war.
Ja, natürlich. Es war einfach die Angst da gewesen, während dem Kalten Krieg auf finnischer Seite, dass die Sowjets irgendwann könnten angreifen. Oder? Sie haben ja ihrem Gürtel, den sie hatten, um die Sowjetunion herum, mit den Satellitenstaaten, Polen, Tschechoslowakei, Ungarn und so weiter, haben sie ja immer wieder mal sind sie einmarschiert. Stichwort 56 in Ungarn, 68 Prag und so weiter. Und da, wenn Finnland hat wirklich müssen austarieren zwischen Ost und West, das ist ein Eiertanz für die Finnen und sie haben also da müssen auf Moskau schauen, dass sie sich nicht zu fest provozieren und gleichzeitig haben wir auch mit dem Westen Kontakt gehabt, aber man hat das nicht dürfen strapazieren und dann hat sich eigentlich Finnland als neutraler Staat etabliert, gerade auch 1973 mit der grossen Helsinki-Konferenz, wo eigentlich dann die Entspannungsphase im Kalten Krieg von den 70er Jahren, wo bis Anfang 80er Jahre gegangen ist, eingeleitet hat. Es ist ja dann die KSZE-Akte verabschiedet worden, wo auch die Sowjetunion die Rolle der Menschenrechte anerkannt hat. Heute ist aus dieser KSZE die OSZE geworden, noch eine der wenigen Organisationen ist, wo die Russen auch noch mitmachen.
Jetzt ist Finnland NATO-Gebiet, du hast gesagt, Artikel 5-Gebiet. Was passiert jetzt, wenn Russland weiter zündelt?
Ja, dann wird es gefährlich, oder? Weil NATO natürlich auf einen Angriff auf Artikel 5 Territorium, sei das die baltischen Staaten oder sei es Polen oder sei es Deutschland oder eben jetzt neu auch Finnland, muss reagieren, oder? Einer für alle, alle für einen. Allerdings, oder? Das ist zwar das erfolgreichste und das längst haltende Bündnis eigentlich in der Geschichte der NATO, das ist eigentlich eine Erfolgsgeschichte. Aber das Problem ist, wenn jetzt beispielsweise nächsten November Donald Trump die Wahlen gewinnt und dann in einem guten Jahr sollte ich zurück an die Macht kommen, ins Weisse Haus. Er hat ja immer gesagt, NATO ist obsolet, also die ist veraltet, das kann man abschaffen. Und es würde, glaube ich, ein Tweet von ihm langen, um die Bündnispflicht zu relativieren. Und was machen denn die Finnen, oder? Und dann kann das natürlich für einen Putin sagen, ja gut, also jetzt kann ich es ja wieder mal probieren, bei Lenin gerade ein bisschen fortstoßen, wie seinerzeit im Winterkrieg 39-40. Also die NATO wirkt eigentlich solid rock, aber es kann natürlich, wenn amerikanische Präsident entgegen aller Tradition plötzlich sollte sagen, ja nein, wir nehmen das nicht so ernst mit dem Artikel 5 und wir schauen jetzt vor allem für uns selber, kann das natürlich eine Einladung sein für einen Kriegsherr wie Wladimir Putin.
Das heisst, es lohnt sich, wenn wir auch ein bisschen weiter schauen, wie sich die Situation dort entwickelt.
Ja, vor allem die Schweiz muss schauen, oder? Also, sie sind ja auch ein neutraler Staat, im Gegensatz zu Finnland im Westen zugeneigt gewesen, von Anfang an. Aber die Schweiz ist ja auch unter dem NATO-Schutzschirm drunter rein, einfach durch die geografische Lage. Und wenn der sollte geschwächt werden durch einen US-Präsident Trump, muss die Schweiz, glaube ich, schon über die Bücher.
Danke, Christoph.
Gern geschehen.
Das war sie gesehen, die aktuelle Folge zum Verhältnis zwischen Finnland und Russland und zur Situation an der finnisch-russischen Grenze. Ich habe gesprochen mit Christoph Münger, im Auslandschef von der Media. Ich heiße Philipp Loser und wir hören uns morgen wieder. Danke fürs Zuhören. Ciao zusammen.